über eine andere Frau, Alice, das ist der Schwab, oder wo ich auch frei erzähle. Wiederholt wird die Sendung am Sonntag am 4 Uhr und am Mittwoch am 9:30 Uhr am Morgen. Und dort kann man dann natürlich nicht mehr anrufen. Die Telefonnummer ist wie gesagt 241 59 59. Zum Ablauf. Zuerst gebe ich eine Zusammenfassung, was ich vor 5 Wochen gemacht habe zum ersten Teil von dieser Sendung. Das letzte Mal habe ich probiert, Geschichte durch Geschichten zu erzählen. Das Mal habe ich noch mehr ein bisschen Grundlagen liefern, also zur politischen Situation. Oder auch, was Romantik war. Dann im folgenden Teil kommt das Leben von ihr dran, wo ich drei geteilt habe. Es geht vom Tod von ihrem Mann an. Dann ist es etwa um 10 Jahre etwas, was ich genannt habe, humanistische Phase. Dann kommt eine pädagogische Phase, man kann es auch die politische Phase nehmen. Und wenn vielleicht einige von euch, die politisch interessiert sind, also ich wäre dann auch froh, wenn ich zum Beispiel in diesem Teil ein bisschen Feedback würde bekommen. Was interessiert euch an dieser politischen Haltung, die Bettina hat. Sie hat sich vorgestellt, ihre politische Utopie war ein Volkskönigstum. Heutzutage ist das etwas sehr Abstruses. Aber ich finde, sie hat zum Teil Sachen drin, die man heute noch gut finden kann. Also, sie rekurriert dann auf den freien Geist, auf die Vernunft, wo etwas führen soll und nicht irgendwelche politischen Dogmen. Dann der letzte Teil behandelt dann noch ihre letzten 10 Jahre, die dann eher so mit familiären Rückzug dann ein bisschen beschrieben werden.
Es geht weiter mit dem Stück Musik, und zwar Mondenschein, komponiert von der Bettina Brentano, Gesang Oester Schwab und Klavier Roland Senft.
Bettina lebt zwischen zwei Revolutionen. Am Anfang der ersten, der Französischen Revolution von 1789, ist Bettina vierjährig. Am Ende der zweiten von 1848-49 ist sie 64 und hat noch 10 Jahre Lebenszeit vor sich. Als Kind erlebt sie die Folgen der Französischen Revolution anhand von Erzählungen französischer Emigrantinnen und Emigranten, deren tragisches Schicksal sie rührt. Sie steht auf der Seite der Unterdrückten, selbst wenn es sich um ehemalige Unterdrückerinnen und Unterdrücker handelt. So wird sie nie an gewalttätigen Umstürzen zu finden sein. Sie glaubt an die Revolution des Geistes durch Bildung und nicht durch Hinrichtungen. Trotzdem ist sie nicht revolutionsfeindlich. Sie schwärmt für den französischen Grafen Mirabeau, der, obwohl selber adlig, den dritten Stand in der Nationalversammlung vertreten hat. Der dritte Stand umfasste damals alle Menschen, die nicht adelig oder nicht geistlich waren. Bettina überträgt ihre Heldenverehrung später auf Napoleon Bonaparte, der sich 1804 selber zum Kaiser krönt. Ihre Begeisterung verfliegt aber zunehmend, als sie merkt, dass Napoleon ihren Ansprüchen nicht genügt. Ein skrupelloser Größenwahnsinniger ist weit entfernt von ihrem Ideal. als Napoleon Österreich und Preußen überfällt und besiegt, bringt das Reformen in Gang. Die entmachtete Regierung will den Bürgern, den Männlichen natürlich, Mitbestimmung zugestehen, in der Hoffnung, dass freie Bürger eher bereit sind, ihre Rechte zu verteidigen und damit Preußen zu befreien als abhängige und damit verantwortungsfreie Untertanen. Diese Zeit zwischen 1806 und 1815 ist also, trotz der französischen Besatzung, geprägt von einem politisch fortschrittlichen Klima. Die Reformen beziehen sich auf die Aufhebung der Gutsuntertänigkeit der Bauern, auf die Einführung der Gewerbefreiheit und eines Bildungsauftrages für das Volk sowie die Gleichberechtigung der Menschen jüdischen Glaubens. Die Diskriminierungen der Frauen werden weder bei den Reformen berücksichtigt noch im Geschichtsbuch behandelt, das mir als Grundlage für diese Kurzfassung dient. Um England zu besiegen, errichtet Napoleon einen Wirtschaftsboykott, genannt Kontinentalsperre. Weil Russland sich nicht an die Sanktionen hält, marschiert Napoleon mit 500.000 Soldaten verschiedenster Nationen Richtung Moskau. Der Feldzug misslingt. Keine 5% der sogenannten Großen Armee kehren zurück. Diese Schlappe zieht weitere Kreise. Wie erhofft, die Reformen hatten gewirkt, erheben sich jetzt die Bürger und Bauern gegen die französische Besatzung. Zusammen mit Russland, England, Schweden und Österreich wird Napoleon erst bei Leipzig und nach einem Zwischenspiel bei Waterloo 1815 endgültig besiegt. Bettina ist in der harten Zeit nicht geflohen, wie die meisten ihrer weiblichen Verwandten. Ihr Mann, Achim von Arnim, und ihr Schwager sind im Volksheer mit dabei. Sie ist mittlerweile 30 Jahre alt, hat 3 Kinder und lebt noch auf dem Landgut in Wiepersdorf, das in der Nähe von Berlin liegt. Wie die Gefahr Napoleon vorbei ist, sichern die beteiligten Fürsten auf dem Wiener Kongress von 1815 wieder die alte Ordnung in Europa. Es wird eine Zeit der Stagnation, die sich kulturell im Biedermeier ausdrückt. Ruhe und Beschaulichkeit. Das Volk, das für Freiheit und Einheit gekämpft hat, laut Geschichtsbuch, geht leer aus. Enttäuscht von den leeren Versprechungen Friedrich Wilhelm III. Bildet sich in den Universitäten eine Opposition. 1817 versammeln sich Studenten und einige Professoren aus ganz Deutschland zu einem Fest unter der schwarz-rot-goldenen Fahne eines ehemaligen Volksheers. Die Parole lautet: Ehre, Freiheit, Vaterland. Dazu verbrennen sie Sinnbilder der Fürstenmacht. Dieses an und für sich harmlose Treffen stößt den Herrschenden übel auf. Die Burschenschaften, wie diese studentischen Vereine heißen, werden verboten. Die Polizei führt Aufsicht über die Universitäten. Bücher und Zeitschriften werden zensuriert und eine Untersuchungskommission verfolgt alle Demagogen, das heißt alle, die sich für Freiheit und Einheit einsetzen. 15 Jahre später findet ein zweites Fest statt, an dem nicht nur Akademiker, sondern auch Handwerker, Kleinbürger und viele Frauen, Berufe unbekannt, teilnehmen. Bettina selber war wohl nicht dabei. Aber sie widmet ihr zweites Buch, den Günderode Briefwechsel, den Studenten und ihrer immer noch verbotenen Verbindung. Dieser mutige Zug, ihr erster öffentlicher politischer Auftritt, trägt ihr von Seiten der Studenten einen Fackelzug ein. Was den politisch-nationalen Kräften nicht gelingt, erreicht die Wirtschaft, nämlich eine Einigung des zersplitterten Deutschlands. Englands fortgeschrittener Industrialismus übt einen Druck aus, der dazu führt, dass sich 1834 die unzähligen Zollbarrieren Deutschlands unwiderruflich heben. Aber das politische Klima bleibt verkalkt und repressiv. Friede den Hütten, Krieg den Palästen, so lautet die Überschrift eines Flugblatts aus jener Zeit. Aber statt sich aufrütteln zu lassen, liefern die angesprochenen Bauern das Flugibra bei der Polizei ab und der Autor Georg Büchner muss fliehen. Völlige Unterwerfung wird gefordert. In Göttingen protestieren 7 Universitätsprofessoren 1837 gegen eine willkürliche Verfassungsänderung durch den Fürsten. Ihre fristlose Entlassung wird wie folgt begründet. Dem Untertan ziemt es nicht, an die Handlungen des Staatsoberhauptes den Maßstab seiner beschränkten Einsicht anzulegen und sich in dünkelhaftem Übermut ein öffentliches Urteil über die Rechtmäßigkeit derselben anzumaßen. Für 2 der entlassenen Professoren setzt sich Bettina auf höchster Ebene ein. Die Entlassenen sind die Gebrüder Grimm, wohlbekannt durch ihre Märchensammlung. Sie sind alte Freunde des Ehepaars von Arnim Brentano. Mit der höchsten Ebene beziehe ich mich auf den Kronprinzen Friedrich Wilhelm IV., der, laut damaligen Gerüchten, liberalen Ideen nicht abgeneigt sein soll. Tatsächlich beruft er die beiden Gelehrten nach seinem Amtsantritt 1840 nach Berlin. Bettina bucht das als Erfolg über ihren Einsatz. Mit ihren Hoffnungen in den neuen König von Preußen steht sie nicht allein. Theodor Fontane beschreibt das als junger Dichter.
Die Menschen fühlten etwas, wie wenn nach kalten Maientagen, die das Knospen unnatürlich zurückgehalten haben, die Welt plötzlich in Blüten steht. Auf allen Gesichtern lag etwas von freudiger Verklärung und gab dem Leben jener Zeit einen hohen Reiz. Es muss doch Frühling werden. Ich zählte so jung und unerfahren. Ich war doch ganz zu denen, die das Anbrechen einer neuen Zeit begrüßten und fühlte mich unendlich beglückt, an dem erwachenden politischen Leben teilnehmen zu können.
Der neue König ist ein guter Redner, der seine veraltete, der Romantik verhaftete Staatsauffassung geschickt tarnen kann, die so beschrieben werden kann.
Der Staat ist ein privatrechtliches, dem Herrscher von Gott verliehenes Eigentum. Die Gewalt des Souveräns ist keine andere als die des Pater Familias und des Grundherrn. Der Staat ist eine Familie im Großen, der Fürst unterscheidet sich von einem Familienvater nur darin, dass er keinen anderen über sich hat, außer Gott. Zu diesem Patriarchalismus kommt für Friedrich Wilhelm IV. die kirchliche Lehre vom göttlichen Ursprung der Herrschergewalt. Der Monarch ist durch Geburt und Herkunft gleichsam ein Wesen höherer Art, das sich von den gewöhnlichen Sterblichen dadurch unterscheidet, dass er Weisungen nicht von seiner Vernunft, sondern von einem transzendenten Wesen entgegennimmt.
1844 lässt Friedrich Wilhelm IV. Den schlesischen Weberaufstand niedermähen. Der Romantiker auf dem Thron, wie er genannt wird, erscheint uns nach dem heutigen Sprachgebrauch höchst unromantisch. Bettina hat zu dieser Zeit ein Buch in Arbeit über den Notstand der hungernden Weberinnen und Weber. Sie kommt aber nicht dazu, es zu veröffentlichen, da sie indirekt beschuldigt wird, den Aufstand mitverursacht zu haben. Außerdem ist es nicht mehr nötig, da die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit durch die Revolten genügend geweckt ist. 1848 scheint die Märzrevolution erfolgreich zu verlaufen. In Frankfurt wird die schon seit 30 Jahren versprochene Verfassung ausgearbeitet. Von der Deutschen Nationalversammlung, wie sich dieses Parlament nennt. Das Ergebnis: ein erbliches Kaisertum unter Preußens Führung überrascht nicht, wenn Frau weiß, dass die Abgeordneten hauptsächlich aus dem liberalen Bürgertum stammen. Doch selbst diese schlappe Verfassung wird vom König abgelehnt mit der Begründung, der Kaiserkrone hafte der Ludergeruch der Revolution an. Ein Luder ist ein Köder. Ratlos fährt ein Teil der Abgeordneten nach Hause, denn die Beratungen haben monatelang gedauert. Der Rest wird durchs Militär auseinandergetrieben. An verschiedenen Plätzen erheben sich noch einmal die Leute, werden aber von der Übermacht des preußischen Heers erdrückt, das während der langen Beratungen an Kampfkraft gewonnen hat. So endet diese Revolution, die so vielversprechend begonnen hat.
Ja, ob sie auch nur durch ihr Schicksal geendet hat, kann man nicht so sagen. Das nächste Stück hat etwas mit Schicksal zu tun. Fates ist von Seven Kick the Can, eine tolle Frauenband von Deutschland, wo mit einer Schweizerin, die letzte hier Tournee gemacht hat. Das ist jetzt die Zusammenfassung der politischen Situation. Jetzt lese ich euch noch eine Zusammenfassung über Bettina, die ich in der letzten Sendung gemacht habe. Die Leute haben eigentlich ein bisschen Schwierigkeiten. Heisst sie jetzt Bettina, heisst sie Bettine? Sie heisst eigentlich Elisabeth und dann noch Katharina Ludovica Magdalena. das wollte ich noch als Erklärung beiführen, weil ja, das verwirrt einfach manchmal. In Frankfurt am Main wird Bettina im März 1785, 4 Jahre vor der Französischen Revolution, geboren. Sie stammt aus einer kinderreichen Familie. Ihre Mutter ist aus sogenanntem guten Hause und stirbt früh. Bettina ist 8-jährig. Ihr Vater, ein eingewanderter Italiener, stirbt 4 Jahre später. Er hinterlässt ein ansehnliches Vermögen. Also Brentanos haben in Frankfurt zu den reichsten Familien gehört. Den Hausstand übernimmt ihr ältester Bruder Franz, aber Bettina wächst vorerst bei ihrer Großmutter mütterlicherseits auf, einer Schriftstellerin namens Sophie Laroche. Mit ihrem Bruder Clemens Brentano verbindet sie eine charakterliche Nähe. Er ist einer der wenigen, von denen sie sich verstanden fühlt. Er regt sie an, Goethe zu lesen, eine damals als unweiblich angesehene Lektüre. Ihr bemerkenswerter Eigensinn hilft ihr, seine ewigen Bevormundungen, das sind die Kehrseiten seines brüderlichen Engagements, zu kontern. Mit 17 Jahren lernt sie Caroline von Günderode kennen, die sich auf Verlangen ihres Liebhabers Kreuzer nach 3,5 Jahren von Bettina trennt. Ein harter Schlag für diese. Zu zweit hatten sie fiktive, weite Reisen in ferne Länder unternommen, wo sie Elefantinnen und Löwinnen melken wollten, um daraus Butter zu machen. Selbst eine neue Religion hatten sie ausgeheckt. Die Schwebereligion hätte heißen sollen. Ganze Nächte durch hatten sie zusammen gedichtet und philosophiert. Und jetzt ist Bettine zugunsten eines Mannes, den sie nicht ausstehen kann, sitzen gelassen worden. Aus Kummer und Trotz flüchtet sich Bettina zu Goethes Mutter, die ihr viel über ihren berühmten Sohn erzählt. Bettina macht sich dazu Notizen, auf die Johann Wolfgang höchstpersönlich zurückgreifen wird. In den darauffolgenden Jahren führt Bettina ein relativ sorgloses Leben. Sie lebt in München und Landshut bei ihrem Schwager Savigny, studiert beim Kapellmeister Gesang und Komposition und turtelt herum. Beethoven, den sie in Wien kennenlernt, verfällt ihrem Charme. Er möchte sie heiraten. Aber Bettina wählt einen Freund ihres Bruders Clemens, den Dichter Achim von Arnim. Im März 1811 heiraten die beiden heimlich, um dem üblichen Pomp zu entgehen. Das ist noch lustig zu anmerken, dass eigentlich Beth gegen Tyroxy sind und dass die Großmutter von Achim von Arnim der Achim quasi gezwungen hat, weil sie hat ihm das Schlössli nicht vererbt, sondern seine Kinder. Also wenn er sein Erbe antreten wollte, dann müsste er Kinder haben. Die ersten Ehejahre haben wohl beide sehr genossen. Aber ihre Ansprüche und Erwartungen driften auseinander. Bettina ist trotz ihren Naturschwärmereien ein Stadtkind. Sie braucht Gesellschaft und geistige Anregungen. Sie ist keine Gutsfrau, die ihr Glück bei Kind und Haushalt findet. Achim hingegen entwickelt sich zum Landwirt. 1817 zieht Bettine mit ihren 3 Kindern nach Berlin um, unter dem Vorwand der besseren Erziehungsmöglichkeit. Aber die Sommermonate verbringt sie weitersehen auf dem Landgut in Wiepersdorf. Gebeutelt von finanziellen Schwierigkeiten, beschreibt sie ihre Ehe 6 Jahre später als Marterbank. Doch im gleichen Jahr, 1823, tritt sie in Wettstreit mit einem angesehenen Bildhauer wegen einem Goethe-Denkmal. Ihr gelungener Entwurf begeistert viele Leute und seine Ausführung in Gips und Marmor wird sie bis ans Lebensende beschäftigen. 1831 stirbt Achim völlig unerwartet an einem Schlaganfall. Sein Tod bedeutet zwar einen großen persönlichen Verlust für Bettina, aber er eröffnet ihr auch gleichzeitig viele Möglichkeiten. Zu diesen Möglichkeiten hat er auch gehört, dass sie Bücher geschrieben hat. Weil ich so viel ein Material euch darbieten, werde ich mal die Bücher mal ablesen, dass ihr euch vielleicht ein bisschen, wenn ihr es ein paar Mal gehört habt, ein bisschen etwas merken könnt. Das erste Buch war Goethes Briefwechsel mit einem Kind. Da hat sie Briefe verarbeitet, die sie im Goethe geschrieben hat und er ihre. Und wie sie das wie alle ihren Briefwechsel wird machen, sie hat auch sehr viel dazu angefügt. Das zweite war der Günderode-Briefwechsel, also die Briefe, die sie mit ihrer Freundin Caroline von Günderode gewechselt hat. Das dritte Buch war dann ein politisches. Dieses Buch gehört dem König. Da gehe ich dann später noch genauer darauf ein und lese ein bisschen daraus. Als ältere Frau hat sie dann ist eine bekannte Frau geworden, durch ihr Goethe-Buch und auch durch das politische Buch. Und hat dann so Jünglinge gehabt, die von ihr geschwärmt haben. Und der Briefwechsel mit einem von denen geht sie aus unter dem Titel Ilius, Pamphilius und die Ambrosia. Dass sie sich auch um politische Probleme von anderen Völkern gekümmert hat, hat sie auch noch eine Schrift herausgegeben, die geheissen hat, an die aufgelöste preußische Nationalversammlung. Dort ist es um den Nationalstaat Polen gegangen. Das letzte Buch war dann Gespräche mit Dämonen, wo sie sich auch ein bisschen mit ihrer Enttäuschung auseinandersetzt, weil ihre politischen Utopien nicht gehauen haben.
Jetzt geht es zuerst noch weiter mit einem Musikstück, Trau dich, ein Kinderlied vom Griebstheater Berlin.
Mit frischem Mut geht es jetzt weiter. Nach der letzten Sendung, also vor 5 Wochen, hat mir Trudi, also in der letzten Sendung, hat mir Trudi die Frage gestellt, wie war das mit der Bettina in ihren Frauenbeziehungen? Die Frage deutet schon auf eine gewisse Problematik an. Bettina wird meistens so überliefert, dass sie mit Frauen nicht viel anfangen kann. Und das stimmt natürlich nur zum Teil. Frauen sind nämlich die Hüterinnen der Moral, so seit dem Russo. Sie sind edle Wesen, die müssen höchst moralisch und brav sein. Und das ist Bettina halt absolut nicht. Ich lese euch jetzt einen Kommentar von vor einer Woche. Es ist eine Sendung über Caroline Schelling-Schlegel. Sie selber war eher eine gut erzogene Frau, was nicht heisst, dass sie langweilig war oder so, aber halt anders. Und sie schreibt über Bettina. Hast du noch nicht von ihr gehört? Es ist ein wunderliches kleines Wesen, eine wahre Bettine an körperlicher Schmieg und Biegsamkeit, innerlich verständig, aber äußerlich ganz töricht, anständig und doch über allen Anstand hinaus. Alles aber, was sie ist und tut, ist nicht rein natürlich, und doch ist es ihr unmöglich, anders zu sein. Sie leidet an dem bretanoischen Familienübel, einer zur Natur gewordenen Verschrobenheit, ist mir indessen lieber wie die anderen. Hier kam sie mit ihrem Schwager Savigny her, welcher in Landshut angestellt ist, blieb aber ohne ihn, um singen zu lernen und Tieck zu pflegen. Tieck ist auch ein Dichter, der seit Weihnachten an der Gicht kläglich daniederliegt und viel zartes Mitleid erregt. Den Leuten, die ihn besuchten, hat sie viel Spektakel und Skandal gegeben. Sie tändelt mit ihm in Worten und Werken, nennt ihn Du, küsst ihn und sagt ihm dabei die ärgsten Wahrheiten, ist auch ganz im Klaren über ihn, also keineswegs etwa verliebt. Ganze Tage brachte sie allein bei ihm zu, da seine Schwester auch lange krank war und nicht bei ihm sein konnte. Manche fürchteten sich, ihretwegen hinzugehen, denn nicht immer gerät ihr der Witz und kann sie wohl auch grob sein oder lästig. Unter dem Tisch ist sie öfters zu finden wie drauf, auf einem Stuhl niemals. Du wirst neugierig sein zu wissen, ob sie dabei hübsch und jung ist. Und da ist wieder drollicht, dass sie weder jung noch alt, weder hübsch noch hässlich, weder wie ein Männlein noch wie ein Fräulein aussieht. Lustig an dem Text ist auch, dass Caroline Männlein und Fräulein schrieb. Das ist nicht etwa meine Interpretation davon. Ich glaube, die Caroline Schelling-Schlegel hat probiert, mit der Bettina noch einigermaßen fair zu sein, aber sie hat natürlich ihre Art nicht so können schätzen. Ein Mann, der Alexander von Humboldt, hat ein bisschen noch ein positives Urteil geschrieben. Also etwa aus der gleichen Zeit. Eine junge Brentano, Bettina, 23 Jahre alt, Karl Laroche-Snies, hat mich hier in das größte Erstaunen versetzt. Solche Lebhaftigkeit, solche Gedanken und Körpersprünge, denn sie sitzt bald auf der Erde, bald auf dem Ofen. So viel Geist und so viel Narrheit ist unerhört. Das nach 6 Jahren in Italien zu sehen, ist mehr als einzig. Sie hat mir den Tod der Günderode erzählt. Man ist wie in einer anderen Welt. Bettine benimmt sich also ziemlich exotisch. Und stößten durch halt sehr viel auf Widerstand, gerade bei den Frauen, die Moral halt vom Bravsein ja stark verteidigen, was sie selber als Schule von Disziplinierung durchlebt haben, geben sie einfach an andere Frauen weiter. Mir hat sich dann auch die Frage gestellt, ja, ist jetzt Bettina Feministin gewesen? Das ist natürlich ziemlich ein Unsinn, weil damals hat es ja so eine feministische Bewegung noch gar nicht gegeben. Und ich denke, Bettina hat sich auch nicht so leicht in einer Bewegung angeschlossen. Sie war mehr so eine individuelle Kämpferin gewesen. Inhaltlich in ihren Büchern hat sie aber Stellung bezogen, zum Beispiel gegen Hexenprozess oder auch für die Armen und dort speziell für die Frauen. Ich lese euch noch aus dem Buch, dieses Buch gehört dem König, etwas vor. Und zwar schreibt sie das so in dialogischer Form. Ihre Stimme ist vertreten durch Frau Rath, also die Mutter von Goethe. Und sie streitet sich da mit dem Bürgermeister um. Sie haben die Hefe des Volkes, also der Bürgermeister sagt da, um dann später über die Frauen schimpfen, aber ich wollte es ein bisschen einleiten, damit ihr ein bisschen rauskommt. Sie haben die Hefe des Volkes nicht in Gärung gesehen. Hätten Sie den Aufruhr erlebt, als die Rotmäntel hier einrückten und vom Straßenpöbel das Zeughaus geplündert wurde, da schoss ja dieses Gesindel wie die Pilze empor. Man musste nicht wie und woher. Ich vergesse mein Lebtag nicht ein altes Weib, was unter einem alten Sattel hervor, den sie im Zeughaus geplündert hatte, mich angrinste. Mir ist schon viel in meiner Staatspraxis vorgekommen, aber nichts so Schauerliches als dies verdammte alte Weib mit dem Sattel auf dem Kopf, der sie vor dem Regen schützte. Es goss fürchterlich, sonst hätte die Revolution auch noch länger gedauert. Aber einem langweiligen Landregen widersteht keine Revolution. Bettina antwortet, also mit der Stimme von der Frau Roth: Die alten Weiber sind euch ein Gräuel. Ihr freches Angrinsen möchtet ihr ihnen eintränken, so wie sich Gelegenheit dazu findet, werdet ihr nicht säumen. Wer sind diese alten Weiber? Sie sind die, deren Söhne, deren Männer im Krieg Kanonenfutter wurden oder aus Krüppel heimkamen. Sie sind Raubgesindel geworden, die ihrigen zu ernähren. Das war ihrer erregten Rache, Bosheit und Tücke willkommene Genugtuung. Es war ihnen Ersatz dafür, dass man sie völlig im Staat ignorierte, dass der ihnen gleich von oben herab alles bessere Gefühl, alle Bildungsfähigkeit absprach, ja, sogar auf die durch nichts erwiesene Behauptung hin, dass sie für alles bessere Gefühl gleichgültig seien, sie behandelt wie die Hunde. Feministin oder nicht, aber sie bezieht auch ziemlich klar Stellung für die Frauen.
Jetzt weiter mit dem Lied des Schülers. Und zwar ist das auch komponiert von der Bettina Brentano. Gesang Esther Schwab und Klavier Roland Senft.
Die Sängerin, die wir jetzt gerade gehört haben, liest uns den nächsten Text, den ich für euch ein bisschen probiert habe, zusammenzufassen, was Romantik ist.
Die Romantik ist eine geschichtliche Epoche an der Wende des 18. ins 19. Jahrhundert. Romantisch heißt ursprünglich romanhaft. Ein Roman oder Roman, das Wort stammt aus dem Französischen, ist eine Erzählung in romanischer, das heißt nicht lateinischer Sprache, also der Volkssprache im damaligen Frankreich. Er bezeichnet am Anfang eine fiktive Rittergeschichte, die nicht in Versen erzählt wird. Die Romantik entsteht in Deutschland und findet dort den größten Anklang. Sie strahlt aber auch aus in andere Länder. Wie alle anderen Bewegungen entsteht sie nicht schwupps aus dem Nichts, sondern hat ihre Wurzeln in der Empfindsamkeit, dem Interesse für Volkspoesie und dem Geschichtsbewusstsein früherer Strömungen. Der Dichter Novalis formuliert das Programm der Romantik in etwa so:
Dem Gemeinen soll ein hoher Sinn gegeben werden, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten und dem Endlichen ein unendlicher Schein.
Das Ziel aller Kunst ist die Verwandlung der Welt in Seele und Geist. Im heutigen Alltagsgebrauch hat Romantik mit Stimmung und Gefühl zu tun.
Ein romantisches Kerzenlicht.
Mit Fantasie und Fiktion.
Eine romantische Vorstellung haben.
Oder ist ein Gegenbild zur technisierten Welt.
Eine wildromantische Landschaft.
Auch Mittelalterliches zählt dazu.
Eine romantische Burgruine.
Wer sich in der Geschichte nicht auskennt, hält wohl Ironie, Satire und Witz für ausgesprochene Gegenpole einer romantischen Stimmung. Doch damals gehörte die romantische Ironie untrennbar zur Bewegung. Die Witzelsucht der Brentanoschen Familie zum Beispiel war berüchtigt. Das Gefühlvolle wurde so um den Aspekt des Interessanten erweitert. Das Frische und Fortschrittliche der Bewegung schlägt mit der Zeit um. Ob durch eine innere Dynamik oder durch die zunehmend repressive Politik nach dem Wiener Kongress 1815, ist schwer zu beurteilen. Die Betonung des Eigenständigen und Subjektiven, die Bettina hilft, einen eigenen Weg zu gehen, entwickelt sich zur biedermeierlichen Innerlichkeit. Die Gefühlshaftigkeit wird zur dogmatischen Religiosität und das Geschichtsbewusstsein, die Rückbesinnung auf die eigene Kultur, schlägt um in Nationalismus. Trotzdem dient diese Strömung dem kulturellen und politischen Aufbruch vieler Völker. Sie wirkt zum Beispiel in Polen und Ungarn, zwei Länder, für deren Freiheitsbewegungen und deren Helden sich auch Bettina interessiert und eingesetzt hat.
Jetzt weiter mit dem Lied, das heißt Vision des heiligen Johannes von Kruss, ist auch komponiert von der Bettina Brentano. Und wieder Gesang ist der Schwab, Klavier Roland Senft.